Markt 1, der Podcast aus dem Coburger Rathaus.
Ja, bin ich denn schon drin? So hat es vor vielen Jahrzehnten Boris Becker mal in einem Werbespot gesagt, mit dem AOL das Internet in Deutschland einführen würde. Für wen das jetzt nur böhmische Dörfer sind, seid froh, dass das Vergangenheit ist. Ja, aber so hat man sich damals halt die Zukunft vorgestellt. Und in eine weitere Zukunft blicken wir jetzt zusammen mit Stefan Fey. Er ist Chief Digital Officer der Stadt Coburg. Heißt, er kümmert sich darum, dass künftig einen Bauantrag abgeben genauso einfach wird wie Socken kaufen bei Amazon.
Wo steht denn Coburg jetzt im Vergleich mit anderen? Sind wir der Einäugige unter den Blinden?
Ja, das kann man vielleicht schon so ein bisschen so sagen. Auf jeden Fall ist es so, dass Coburg im Vergleich relativ gut dasteht. Also wir sind ganz weit vorne in Oberfranken und nicht nur in Oberfranken, sondern tatsächlich auch in Bayern und in ganz Deutschland, wenn man sich eben mal die anderen kreisfreien Städte und erst recht auch die Landkreise anschaut. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir versuchen, genau so zu denken, Verwaltung einfacher machen für den Bürger und da eben auch nicht die Hände in den Schoß legen, sondern versuchen, unser Bestes zu tun. Denn auch wir wissen natürlich, Deutschland an sich hat da noch relativ viel aufzuholen. Im europäischen Vergleich stehen wir gesamt als Nation jetzt nicht so gut da.
Was bedeutet für dich denn Digitalisierung? Ist, ich sag's mal so lapidar, ist ein ausfüllbares PDF-Dokument Digitalisierung?
Ja, genau. Also, und die Frage ist ja auch eigentlich nicht nur, was ist Digitalisierung, sondern auch, wozu machen wir Digitalisierung? Das soll ja immer nicht der Selbstzweck sein. Also, weil wir jetzt sagen, es muss alles digital werden. Und es muss ja auch nicht immer alles digital werden ausschließlich, sondern wir schauen beim Digitalisieren natürlich auch immer drauf, dass wir sensibel digitalisieren, dass wir auch gucken, dass wir unsere Zielgruppen mitnehmen und dann vielleicht auch mal eine analog-digitale Brücke bauen, indem wir sagen, okay, du kannst das vielleicht auch zum Teil digital nutzen und zum Teil vielleicht auch noch ein Stück analog, aber Digitalisierung an sich ist natürlich die Verlagerung zum Beispiel von Prozessen, die früher vor Ort stattgefunden haben oder auch auf Papier stattgefunden haben, in die digitale Welt. Und das fängt an eben mit Formularen und soll dann aber natürlich noch sehr viel intelligenter werden und hört heute, sage ich jetzt mal, dann auch häufig in der Überlegung auf mit KI oder künstlicher Intelligenz, um halt eben den Bürger bestmöglich zu unterstützen, das Ganze effizienter zu machen und vielleicht auch angenehmer am Ende.
Ein Beispiel ist da rund um die Uhr Dinge machen können, wenn ich irgendwas vor Ort in einem Amt beantragen muss, musste ich mir Urlaub nehmen zu den Öffnungszeiten hin. Und wenn es eigentlich nur darum ging, Fragen zu beantworten und zu unterschreiben, warum soll ich das nicht online machen können? Ich kann Reisen für mehrere tausend Euro buchen, ich kann ein Auto kaufen. Warum kann ich nicht meinen Personalausweis alles online machen?
Genau, das hören wir auch relativ oft und das sehen wir auch ganz genauso. Also der Schwerpunkt liegt wirklich daran, dem Bürger einfacher durch digitaler zu machen. Und das erkläre ich auch oft so, dass eben ein Behördengang bei uns ja eigentlich in der Regel auch relativ schnell geht. Aber das ist halt, sage ich jetzt mal, nur für den Behördengang gerechnet. Du hast schon selber gesagt, es ist ganz wichtig, das mal im Gesamten zu betrachten. Das heißt, im Zweifelsfall, ich muss mir einen halben Tag freinehmen, ich muss in die Stadt reinfahren, ich muss dann einen Parkplatz suchen oder ähnliches. Ich muss meine Kinderbetreuung regeln und dann wird aus so einem 10-minütigen Behördengang dann doch ein bisschen was Größeres. Ne? Und da sagen auch wir, das ist natürlich schöner, wenn ich das zu Hause auf der Couch machen kann, abends nach der Arbeit oder auch mal in der Mittagspause schnell, entweder mit einem Online-Antrag oder zum Beispiel auch mit einer Online-Videoberatung, wo wir jetzt mit einsteigen wollen bei den Fällen, wo man auch sagt, naja, da wäre es schon gut, wenn ich nochmal mit jemandem drüber sprechen kann, gerade auch im Jugend- und Sozialbereich, wo einfach auch diese Beratung wichtig ist. Und für uns ist wirklich, dass die, wie man es heute in Englisch so schön sagt, die User Experience das Entscheidende. Also ist der Bürger, hat der Bürger am Ende ein gutes Gefühl oder ist er zufrieden mit der Servicequalität, die wir bieten, weil wir halt auch wissen, da müssen wir ein bisschen aufholen, ne? Diese Parallelen zu Amazon oder anderen Internetgiganten, die werden natürlich immer wieder gemacht und da hat die Verwaltung natürlich noch Aufholpotenzial.
Nimm uns doch jetzt mal mit in die Stadtverwaltung Coburg. Wo gibt es denn Projekte, wo gibt es denn schon Prozesse, wo du gesagt hast, ja, damit sind wir, fertig ist man wahrscheinlich nie, aber damit sind wir schon bei 80-90% und die sind wirklich eine spürbare Erleichterung für die Bevölkerung, aber vielleicht auch jetzt für die Kolleginnen und Kollegen.
Genau, also da gibt es einiges von hochtechnologischen Prozessen, bis hin eben zu ganz cleveren digitalen Ideen von Sachen, die wir schnell implementiert haben und Sachen, die wir auch komplett selber entwickelt haben hier in Coburg.
Welche sind das?
Ja, wo andere Kommunen dann zum Beispiel auch sagen, ey, zeigt uns doch mal, wie ihr das gemacht habt. Ich sag mal, meine Lieblingsbeispiele so im einfachen Bereich sind wirklich der Ferienpass oder der Familienpass, wo wir wirklich uns am Anfang hingesetzt haben, gesagt haben, wie können wir den mal so richtig schön neu machen, dass die Leute auch was davon haben. Und da ist aus meiner Sicht ein richtig rundes und auch sehr niedrigschwelliges digitales Produkt bei rausgekommen. Wir kommen ein bisschen näher an die Realität oder an den Alltag der Kinder und Jugendlichen ran, weil es den Ferien- und Familienpass jetzt eben auch als Pass digital auf dem Handy gibt. Den kann ich digital beantragen, den kann ich dann auch gleich digital bezahlen, den habe ich wenig später dann auch in verschiedenen Varianten digital im Postfach, weil wir auch gesagt haben, vielleicht möchte nicht jeder sein Kind mit dem Handy ins Schwimmbad schicken, also ich kann mir den auch zu Hause ausdrucken. Und wir haben da so einen Prozess gebaut, wo man an jeder Stelle entscheiden kann, okay, möchte ich diesen digitalen Schritt jetzt mitgehen oder nicht? Und haben dann aber relativ schnell festgestellt, also 80-90% unserer Zielgruppe, die geht da gerne digital mit. Das heißt, in den Anfangsjahren hatten wir noch Verkaufsstellen, wo ich den vor Ort beantragen, dann auch vor Ort bar bezahlen konnte. Und mittlerweile haben wir festgestellt, das wird eigentlich kaum noch nachgefragt. 90% macht das einfach digital. Wir bieten dann auch von Jahr zu Jahr immer die Möglichkeit, den mit einem Klick schnell zu verlängern, nochmal schnell eben dann zu bezahlen. Ist für uns dann auch einfacher, weil von Anfang an die Verarbeitung oder die Ausstellung des Passes lief dann im Hintergrund digital. Und war eine enorme Verbesserung gegenüber den Vorjahren, weil wir eben mit der digitalen Beantragung auch eine große Datenbank geschaffen haben, wo wir jetzt nicht mehr von Jahr zu Jahr immer wieder dieselben Daten abfragen müssen, sondern wo wir einfach Ende des Jahres beim Familienpass zum Beispiel auf alle Familienpassinhaber zugehen können und sagen können, du brauchst uns kein neues Bild schicken, du brauchst nicht deine ganzen Daten nochmal eingeben, sag uns einfach, dass sich bei dir nichts geändert hat und wir schicken dir deinen verlängerten Pass wieder zu. Und das ist eigentlich, sage ich jetzt mal so, die Verbesserung, die wir uns wünschen und die dann auch immer ganz gut klappt. Also da kommen dann, solange die E-Mails noch rausgehen, kommen schon die neuen Anträge wieder rein. Und so soll es ja auch sein, ne? Einfach für den Bürger und auch für uns einfach zu handeln. Und von daher ist das ein gutes Beispiel so aus dem freiwilligen Bereich. Und wenn du es mir noch erlaubst, ein weiteres Beispiel zu nennen.
Dafür sind wir heute da.
Ja, toll. Ein großes Ding ist zum Beispiel auch die elektronische Wohnsitzanmeldung. Das ist eine relativ komplexe Sache, kann man sich vorstellen. Die Bürger müssen sich ja, wenn sie hier nach Coburg zuziehen oder auch umziehen, innerhalb von 2 Wochen im Bürgerbüro melden. Da kann man sich auch vorstellen, in den 14 Tagen, gerade als Familie oder so, da hat man alles Mögliche um die Ohren. Da kommen die Packer, die Möbelpacker. Da müssen Kisten ausgepackt werden. Es muss sich um alles Mögliche andere gekümmert werden, was mit so einem Umzug zu tun hat. Und da ist das oft tatsächlich etwas, wo man sagt, okay, das brauche ich jetzt nicht auch noch. Und das können wir mittlerweile tatsächlich auch voll digital abbilden. Man kann sich bei uns auf der Webseite einfach und schnell ummelden, kriegt dann einen kleinen Brief an die neue Adresse und kann dann selbsttätig auch seinen Personalausweis ändern. Einmal mit einem kleinen Aufkleber, den kennt man vielleicht schon, wenn man schon mal umgezogen ist, aber auch digital auf dem Pass. Und dann wird es natürlich technisch relativ umfangreich.
Aber es muss ja auch klar sein, dass das mein Pass ist, dass ich das bin, dass das
genau.
Nicht irgendjemand anders ist.
Also da steckt eine Menge wirklich drin, technisch und auch, sag ich jetzt mal, was die Verwaltungsvorschriften betrifft, womit der Bürger sich am besten gar nicht beschäftigen soll, was man aber trotzdem irgendwie abklopfen muss. Und deswegen ist das technisch auch ein bisschen komplizierter. Aber auch da ist es natürlich so, wir bieten das als zusätzlichen Service an. Und wer sich das zutraut und wer das bequem von zu Hause aus machen kann, der kann das jetzt zukünftig. Und unser Bürgerbüro ist natürlich nach wie vor auch für alle anderen da.
da ist so ein Stichwort digitales Identifizieren.
Ja.
Wenn ich aufs Amt gehe, dann guckt man an, ja, ist die Person, die da jetzt vor einem steht, auch die, die auf dem Ausweis drauf ist. Wie funktioniert denn das digital? Weil das ist wahrscheinlich so die größte Herausforderung, weil mit Anträgen ja auch Ansprüche, Pflichten, Rechte und so weiter alles einhergehen. Wie klappt denn das digital?
Genau, also das muss man sehr differenziert betrachten. Wenn es nach uns ginge, wären wir da wahrscheinlich sehr, sehr niedrigschwellig unterwegs. Tatsächlich ist es aber so, dass wir je nach Verwaltungsbereich dann schon gewisse Anforderungen haben, die dann auch der Gesetzgeber an uns stellt. Und leider ist es auch so für uns als Kommunen, dass eben die Identifikationsmöglichkeiten, ich weiß nicht, wie viele der Hörer tatsächlich schon mal ihren Personalausweis digital genutzt haben oder auch wissen, dass es eine Bayern-ID und eine Bund-ID gibt und alles Mögliche, dass die in Deutschland leider noch nicht so stark beim Bürger angekommen sind. Das hat auch, glaube ich, weniger mit den Bürgern zu tun, sondern auch damit, dass viele von diesen Angeboten nicht so niedrigschwellig sind, wie wir uns das vielleicht wünschen würden. Und deswegen gehen wir tatsächlich eben so den klassischen Mittelweg. Das heißt, wir schauen ganz genau, welche Konsequenzen könnte das haben, wenn jemand da das beantragt und wir haben die Identität nicht hundertprozentig festgestellt. Und wir wägen dann eben ganz genau ab, weil wir eben auch wollen, dass die Online-Dienste genutzt werden. Also wir wollen ja, dass die Bürger die Leistungen, die wir ja auch programmieren müssen, in Anspruch nehmen. Und von daher, wenn wir das ermöglichen können, da, sage ich jetzt mal, einfach unterwegs zu sein, dann machen wir das in der Regel. Manchmal sagt aber auch der Freistaat oder auch der Bund, nein, also da muss definitiv vorher ein Personalausweis digital vorgezeigt werden. Und dann sind uns da ein Stück weit auch die Hände gebunden. Ich hoffe, dass wir da in den nächsten Jahren noch sehr viel weiterkommen, weil neben dem Thema digitale Identifikation ist auch das Thema digitale Zustellung natürlich ein Thema, wo wir gerne mehr sehen würden und mehr machen würden, weil da natürlich auch viel Einsparpotenzial ist. Und ich glaube, die Bürger sind soweit. Also jeder von uns kennt das, glaube ich, von der Telekom-Rechnung oder vom Versicherer oder so. Also da wird man öfter mal gefragt, können wir dir das zukünftig statt per Post digital zustellen? Und die meisten von uns sagen natürlich auch, ja, klar. Und in Deutschland ist das aktuell noch ein bisschen komplizierter. Und wir würden uns natürlich auch wünschen, dass wir da ein bisschen vorankommen.
Hey, je weniger Briefe ich auf Papier bekomme, umso weniger liegen bei mir am Schreibtisch.
Ja.
Und dann habe ich es alles in irgendeinem Postfach und kann digital nachgucken.
Genau, also in Dänemark hört jetzt zum Ende des Jahres die Postzustellung oder Briefzustellung, reguläre Briefzustellung komplett auf. Das ist natürlich ein Meilenstein, den würde ich mir für Deutschland auch wünschen. Aber das würde natürlich bedeuten, dass wir mal an einem Punkt kommen, wo viele Bürger ein digitales Bürgerpostfach haben. Und da sind wir aktuell noch nicht ganz. Ich hoffe, dass wir da möglichst schnell hinkommen.
Das sind jetzt aber dann auch auf Hausaufgaben, die jetzt nicht bei der Stadt Coburg liegen, sondern die in München oder höchstwahrscheinlich eigentlich eher in Berlin liegen.
Absolut. Das ist ja auch, glaube ich, immer mal wieder in der politischen Diskussion, dass eben auch in Berlin und auch in München immer mal wieder adressiert wird, dass Deutschland da noch Hausaufgaben hat in der Digitalisierung, aufschließen muss zu den europäischen Nachbarn. Und dass wir uns da manchmal auch ein bisschen selbst im Wege stehen, weil man es einfach zu perfekt und zu technisch präzise machen möchte. Vielleicht, dass da auch die Themen Datenschutz ein bisschen verbissener sieht als die europäischen Nachbarstaaten. Und da würde ich mir tatsächlich auch wünschen, dass wir da ein bisschen entspannter werden und tatsächlich auch eben diesen Nutzen für den Bürger wieder ein bisschen mehr in den Fokus rücken und auch ein bisschen mehr darauf gucken, dass das Lösungen sind, die nachher, sag mal, vom Bund runter in die Kommunen, weil den Föderalismus, den haben wir halt nun mal, eben durchgängiger werden, sodass wir nicht eine Lösung haben für dies und eine andere Lösung für das und der Bürger dann auch irgendwann zu Recht ein bisschen konfus wird.
Föderalismus und Kommunen mal angesprochen. Coburg als kreisfreie Stadt hat vom Staat zugeordnet die gleichen Aufgaben bekommen wie die Landeshauptstadt München. Oder Nürnberg, also da sind wir, haben wir, müssen wir genau die gleichen Formulare vorhalten wie eine Stadtverwaltung, die keine Ahnung wie viele Mitarbeiter München hat, aber deutlich mehr als Coburg.
Mehr als Coburg, also insgesamt mehr als Coburg überhaupt Einwohner hat, also das ist schon ein ganz schöner Batzen, ein großer Apparat und da können wir natürlich nicht wirklich, sag ich mal, in der Personalstärke mithalten. Du hast gesagt, wir haben natürlich, was die Digitalisierung betrifft, im weitesten Sinne die gleichen Aufgaben. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung für mich und mein Team.
Dein Team, das klingt jetzt nach vielen Leuten.
Genau, also ohne das dramatisieren zu wollen, wir sind in unserem Amt tatsächlich nur zu zweit, aber wir haben natürlich viele Kolleginnen aus anderen Ämtern, die da noch ein Stück weit natürlich mit unterstützen. Und das ist auch so ein bisschen unsere Philosophie, weil Digitalisierung sollte auch gar nicht zentral von irgendeiner Stelle übernommen werden, sondern Digitalisierung sollte in jedem Winkel der Stadtverwaltung ankommen. Das heißt, eine unserer Aufgaben, neben eben der Entwicklung von Bürgerdiensten und auch anderen strategischen Aufgaben, ist es natürlich auch, diesen Digitalisierungsprozess hinter der Rathaustür ein bisschen auch in die Arbeitsprozesse und auch bei den Mitarbeitern anzubringen, damit auch unsere Mitarbeiter eben Lust haben auf die Digitalisierung, sich auch Gedanken machen, wie das in ihrem Bereich aussehen kann. Und das ist, glaube ich, letztendlich auch der Schlüssel zum Erfolg. Also Digitalisierung lebt immer dann, wenn wirklich ganz viele Leute davon überzeugt sind. Aber natürlich müssen wir als Kommune mit 40.000 Einwohnern da natürlich ganz anders mit unseren Ressourcen haushalten, wie jetzt vielleicht manch andere größere Stadt oder eben Bund und Länder, denen natürlich auch sehr viel mehr Mittel zur Verfügung stehen, um einzelne Online-Dienste umzusetzen. Aber ich glaube, unsere Zahlen sehen gut aus. Wir haben also eine Menge geschafft mit den Ressourcen, die wir zur Verfügung haben. Und da bin ich auch sehr dankbar für, dass eben wir hier ein sehr positives Digitalisierungsklima dann offensichtlich auch haben.
Wie sieht denn da die Zusammenarbeit jetzt mit anderen Kommunen aus? Es gibt ja jetzt auch noch ein paar Städte, die nicht so groß sind.
Genau, also das ist auch ein großes Thema, mit dem wir uns relativ schnell dann auch engagiert haben. Das heißt, wir haben die Fühler ausgestreckt in ganz Bayern und sind da wirklich auch sehr stark im interkommunalen Austausch. Und da ist auch schon vor vielen Jahren, sage ich jetzt mal, eine sehr niedrigschwellige, von den Kommunen selbst organisierte, nicht mit Fördermitteln ausgestattete Initiative erwachsen, der sich mittlerweile fast alle Mittelstädte in Bayern angeschlossen haben. Und wir poolen da auch so ein bisschen unsere Ressourcen. Das heißt, wir entwickeln Online-Anträge gemeinsam oder wenn eine Stadt was entwickelt hat, dann stellt sie das den anderen Kommunen zur Verfügung. Da ist natürlich immer auch ein bisschen was anzupassen, aber das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wie wir mehr erreichen können als alleine. Einer für alle heißt das ja manchmal auch auf der Bundes- und Landesebene und da muss ich auch sagen, das funktioniert sehr gut zwischen den Kommunen und das ist ja auch schön, manchmal ist Selbsthilfe die beste Hilfe, ne? Und dann sollte das ja auch im Sinne von Bund und Ländern sein.
Also jetzt mal kurz zusammengefasst, genauso wie digitale Anträge, Online-Anträge und so weiter es für die Bevölkerung einfacher machen soll, muss es ja auch intern was bringen, weil es bringt ja nichts, wenn das Ganze hier als über ein Online-Formular reinkommt und dann ausgedruckt wird und dann vom Büro von A nach B getragen wird, um dann wieder irgendwo in den Computer eingegeben zu werden.
Genau, also für jeden Schritt, den wir natürlich sichtbar nach draußen machen, gibt es auch ganz viele unsichtbare Schritte im Hintergrund, wo wir wirklich sehr akribisch und auch sehr strukturiert daran arbeiten, einfach alles von vorne bis hinten digitaler zu machen. Das fängt an bei digitaler Aktenführung, Altaktenverscannung. Das geht über digitalen Postausgang, digitalen Posteingang hin eben zu Schnittstellen, die zu schaffen sind, damit eben Online-Anträge mit Programmen, die wir im Hintergrund benutzen, eben kommunizieren können. Also da gibt es ganz viele Bretter zu bohren und da sind wir eigentlich auch auf breiter Front unterwegs, eben da Verbesserungen zu erzielen, denn das ist eine riesige Landschaft. Also die meisten Bürger können sich gar nicht vorstellen, wie viele Programme wirklich bei der Stadtverwaltung für ganz spezifische Verwaltungsaufgaben vom Baumbestand bis eben zu Sozialhilfe und so weiter im Einsatz sind. Und auch das muss natürlich stetig modernisiert werden und an die Erfordernisse der Zeit angepasst werden. Und da sind wir auch dran.
Jetzt schauen wir uns doch mal noch so ein paar Dinge von draußen mal direkt an. Also eine Sache, man hat mit der Stadt was zu tun, wenn man falsch geparkt hat. Absolut. Dann kommt ein Knöllchen ans Auto und dann kann ich das auch direkt gleich mit dem Handy bezahlen.
So ist es.
Wie schwer war das, PayPal davon zu überzeugen oder PayPal in die Stadtverwaltung zu integrieren?
Gar nicht so schwer, wie man sich vielleicht vorstellen würde, aber da ist es tatsächlich auch so, dass wir eben einfach auch als Kommune da gesagt haben, das machen wir jetzt einfach, das wagen wir. Manche Kommunen sind da ein bisschen vorsichtiger mit im Umgang mit PayPal. Wir sehen ganz einfach den Bedarf beim Bürger. Und was noch schöner ist, mit der Einführung eben dieser digitalen Knöllchen, ist immer ärgerlich genug, wenn man Knöllchen an der Windschutzscheibe hat. Aber wenn ich dann das zumindest 5 Minuten später aus dem Weg geräumt habe, ist es auch besser, als wenn ich das irgendwie tagelang mit mir rumtrage.
Und dann vergesse ich es auch noch und dann Mahngebühren und keine Ahnung, was alles kommt.
Und vor allem haben wir dann sofort gesehen, also das wird sehr, sehr gut genutzt. Das heißt, der Bürger möchte natürlich auch schnell und einfach sein Knöllchen bezahlen und da ist PayPal aktuell einfach der Platzhirsch. Vielleicht ändert sich das auch nochmal. Wir sind auch ständig am Überprüfen, was es noch so an digitalen Zahlungsmöglichkeiten gibt, die wir unterstützen können. Aktuell ist es immer auch noch die Lastschrift oder auch die Kreditkartenzahlung. Und auch das vereinfacht natürlich die Arbeit hinten raus, weil eben, wie gesagt, wie du auch schon gesagt hast, wenn ich es gleich bezahle, dann haben wir weniger Mahnverfahren. Wir wollen ja auch gar nicht, dass es so weit kommt. Das ist bei uns auch immer ein Riesenaufwand. Von daher wunderbar, löst 2 Probleme auf einmal und für mich auch ein sehr schönes, alltagstaugliches Digitalisierungsbeispiel.
Und das Zweite ist, den Umzug hat man jetzt schon angesprochen, digitale Ummeldung. Aber das geht ja nur, wenn ich noch einen gültigen Ausweis habe.
Ja.
Wenn ich da jetzt einen neuen brauche, da hat sich ja auch in der letzten Zeit was geändert, dass die Passfotos digital an die Stadt kommen müssen. Wie mache ich denn das? Wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, dann muss ich einmal kurz hin und im besten Fall kann ich dann fast rund um die Uhr meinen Ausweis auch abholen, wenn er fertig ist.
Genau, also Melde- und Passwesen, insbesondere natürlich der Personalausweis und der Reisepass, sind natürlich so ein Thema. Da sagen wir, sind wir in einem wirklich sicherheitskritischen Bereich unterwegs und da erlaubt es uns der Bund natürlich aktuell noch nicht voll digital unterwegs zu sein. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass wir diesen ganzen Bereich jetzt ausklammern und nicht trotzdem irgendwie versuchen, da mit Digitalisierung Erleichterungen zu machen. Eine der Sachen, die wir jetzt schon mal gemacht haben, die auch der Gesetzgeber letztendlich uns so vorgeschrieben hat, ist die Sache mit den biometrischen Passbildern. Die finden jetzt immer entweder direkt in der Behörde statt oder müssen auf einem sicheren Weg bei einem Fotostudio gemacht werden, dass das dann digital an die Behörde übermittelt. Und da sind wir voll aufgestellt und überlassen das auch dem Bürger, welchen Weg er wählt. Auf jeden Fall ist es bei uns jetzt sehr, sehr schnell und unkompliziert zu machen. Wir haben auch verschiedene Systeme, damit das auch mit Erwachsenen, Kindern, Säuglingen alles funktioniert. Das heißt, für einen sehr kleinen Preis kann ich das im Bürgerbüro gleich miterledigen, muss nicht 2 Termine machen, weiß ja auch beim Fotostudio ist das nicht in 5 Minuten erledigt. Und das Ganze gilt dann auch für die Abholung des Passes. Da haben wir jetzt unsere neue Dokumentenausgabestation direkt im Foyer des Bürgerbüros installiert, sodass eben dieser ganze Prozess, wir dürfen diese Pässe ja mittlerweile nicht mehr selber produzieren, sondern die werden zentral produziert und kommen dann von der Bundesdruckerei nach einigen Wochen wieder ins Bürgerbüro zurück. Gibt es mittlerweile auch die Möglichkeit, gegen einen Aufpreis den auch direkt nach Hause zu bekommen. Aber wenn die im Bürgerbüro
ankommen, muss ich doch dann aber auch da sein und den auch persönlich entgegennehmen.
Genau, also da muss man immer für sich selber entscheiden, was die bessere Lösung ist. Auf jeden Fall, sobald die fertigen Ausweise bei uns im Bürgerbüro zurück sind, werden die sofort in diese Dokumentenausgabebox einsortiert. Dann geht sofort automatisiert die SMS raus. Der Bürger wird informiert und kann dann selber entscheiden, ob er den mal nach dem Feierabend oder so bei uns im Bürgerbüro abholt. Unser Bürgerbüro am Viktoriabrunnen, aktuell vielleicht ein bisschen schwer zu erreichen, aber das wird sich ja auch wieder bessern, ist sehr gut, dann auch schnell anzufahren und damit natürlich auch sehr viel länger geöffnet. Bis 22 Uhr unter der Woche kann man da schnell reingehen, gibt dann seine PIN ein und der Automat öffnet ein kleines Fach und da drin ist der Ausweis und ein bisschen was mehr. Und ich glaube, auch das ist so eine Erleichterung, weil man eben flexibler ist. Ne?
Und wenn die Stadt mich per SMS informiert, dann muss sie ja irgendwo meine Handynummer herhaben.
Genau, also die fragen wir dann natürlich zukünftig im Rahmen des Beantragungsprozesses einfach gleich mit ab. Und auch da gibt es natürlich die Möglichkeit zu sagen, wer möchte, kann dann natürlich auch ohne Handynummer unterwegs sein und wird dann von uns natürlich so wie früher auch schon benachrichtigt, sobald der Pass da ist und kann den dann ganz normal abholen.
Und dem Ganzen vorgeschaltet ist ja auch eine Online-Terminbuchung. Das heißt, nicht mehr anrufen und fragen, wann durchkommen, muss man dann ja auch selbst Zeit haben zum Telefonieren, sondern ich kann dann auch einfach nachgucken und sagen, ich brauche das und dann auch vorher angeben, was ich denn eigentlich im Bürgerbüro machen möchte.
Genau. Also mit dem Umzug haben wir wirklich nochmal sehr stark versucht, die Prozesse in unserem Bürgerbüro zu optimieren. Und das ist uns, wenn wir unsere Zahlen betrachten, wir messen da sehr viele Kernzahlen. In erster Linie natürlich die Zufriedenheit der Bürgerinnen, aber natürlich auch zum Beispiel Durchlaufzeiten, also wie lange dauert die Anliegenbearbeitung, wie lange sind die Wartezeiten im Bürgerbüro. Und da muss ich sagen, da sind wir mittlerweile sehr glücklich mit dem, was wir da sehen. Unser Bürgerbüro hat sich wirklich in vielen Fällen zu einem aus meiner Sicht 5-Sterne-Bürgerbüro entwickelt. Das sage ich jetzt mal so plakativ, weil es tatsächlich so ist, dass wir ja auf verschiedensten Wege die Zufriedenheit bei uns im Bürgerbüro messen. Einmal mit einer interaktiven Stele direkt bei uns am Ausgang, mit einem Gästebuch, wo die Nutzer uns Feedback hinterlassen können. Dann im Nachgang nochmal mit den Leuten, die es online vereinbart haben, per E-Mail. Und weil wir so, sage ich mal, sicher sind, dass wir da mittlerweile gut unterwegs sind, fordern wir mittlerweile beim Rausgehen mit Kärtchen und auch mit Aufstellern ganz offensiv dazu auf, hinterlassen Sie uns doch bitte eine Bewerbung bei Google. Und da haben wir jetzt mittlerweile schon eine ganze Staffel an 5-Sterne-Bewertungen hintereinander bekommen. Und auch die anderen Noten sind alle, wenn man das mit Sternen berechnet, im höchstelligen Bereich oder wenn man das mit Schulnoten rechnet, im Einserbereich. Also natürlich geht immer mal was schief im Bürgerbüro. Auch wir haben mal die Einzelfälle, wo wir unsere Servicequalität nicht so erfüllen konnten, wie wir uns das wünschen würden. Aber mittlerweile ist die Zufriedenheit wirklich sehr hoch, auch weil ich nicht mehr sehr lange auf einen Termin warten muss. Wir haben durch viele Sachbearbeiterplätze und sehr straffe Bearbeitungszeiten mittlerweile auch, sage ich jetzt mal, am nächsten Tag oder am übernächsten Tag immer noch mal einen Termin für einen Bürger frei. Und auch wenn ich dann im Bürgerbüro angekommen bin, meistens bin ich 10 Minuten später schon wieder raus. Also da sind wir wirklich sehr stolz drauf. Und da geht auch wirklich, sage ich mal, mein Dank raus an diese Belegschaft da unten, von der Amtsleitung runter bis zu den Kolleginnen und Kollegen am Empfang. Also das ist den Kollegen dort unten auch wirklich wichtig und da können sie aus meiner Sicht auch richtig stolz drauf sein.
Und deswegen schauen wir uns das jetzt gleich mal an.
Angekommen am Viktoriabrunnen im Bürgerbüro und wenn ich hier reinkomme, ja, hier ist das Board, wo man Bewertung angeben kann, da ist das Anmeldeterminal, aber wir haben ja auch noch Menschen. Hallo, wen habe ich denn hier sitzen?
Hallo, ich bin die Frau Scheidmannl, ich bin vom Empfang der Stadt Coburg.
Hat man denn schon gemerkt, wie die Digitalisierung hier im Bürgerbüro angekommen ist?
Viele haben schon einen Barcode, viele machen auch ihren Termin online und das ist ja oder für einen Schnellschalter, dass sie sich selber anmelden, die Abholung von den Personalausweisen selbst dann sich anmelden. Ja.
Das funktioniert, das wird schon angenommen. Wie hat sich denn das entwickelt? Gehen die Leute jetzt schneller rein und schneller und zufriedener wieder raus?
Ja, schneller rein, manchmal dauert es ein bisschen, schneller raus eigentlich schon auch, ja.
Wenn ich jetzt hier reinkomme und vor diesem Terminal stehe und nicht weiß, was ich tun soll, wird mir dabei geholfen?
Dann kommt die Stimme aus dem Hintergrund oder wir kommen und helfen Ihnen am Terminal.
Also das ist gar kein Problem. Und jetzt, wenn die Menschen dann hier wieder runterkommen, wenn sie fertig sind und dann hier an diesem Terminal vorbeigehen, links sind die lachenden grünen Gesichter, rechts die roten, nicht zufriedenen Gesichter. Es steht so, dass man nicht genau drauf gucken kann, aber wo geht denn der Arm eher hin? Eher Richtung grün oder eher Richtung rot?
Also eher grün. Also entweder machen sie grün oder sie machen gar nichts.
Dankeschön und will auch gar nicht länger aufhalten.
Ein weiterer Punkt, den ich noch aufgreifen möchte, ist Smart City.
Ja.
Du hast auch schon gesagt, also eine interaktive Stele im Bürgerbüro, die misst die Zufriedenheit. Da können Leute auf Gesichter klicken. Bitte auf das grüne Gesicht klicken, wenn ihr zufrieden gewesen seid. Was messen wir denn noch? Weil so eine Smart City oder andersrum, bevor ich es jetzt versuche zu erklären, versuch doch mal zu erklären, was eine Smart City ist, Stefan.
Genau, also unter Smart City fasst man in der Regel die Digitalisierung, die jetzt, sag ich mal, vom Rathaus aus sich in die ganze Stadt reinbewegt. Das heißt, Digitalisierungsmaßnahmen im öffentlichen Raum, das kann wirklich sehr, sehr viel sein. Und da gibt es mittlerweile auch wirklich viele gute Ideen und auch viele sehr clevere Anwendungsfälle. Baumgesundheit beobachten zum Beispiel aus der Luft, das ist etwas, was wir uns fürs nächste Jahr mal vorgenommen haben, funktioniert mittlerweile mit 80-90% Verlässlichkeit, kann er nur, indem er von oben auf den Baum drauf guckt, sagen, ja, der ist gesund, der ist am Anwachsen, der ist am Sterben, ne? Und das wird natürlich auch immer wichtiger. Das geht aber auch in so kleine und auch im Alltag hilfreiche Projekte rein, wie zum Beispiel unsere auf Behindertenparkplätzen installierten Parksensoren, um wirklich da auch ein bisschen mehr Transparenz zu schaffen. Das geht rein in das Thema Belegung unserer Parkhäuser online anzeigen. Und das neueste Projekt, das wir uns jetzt vorgenommen haben, wo wir hoffen, dass wir es vielleicht noch vor Weihnachten oder spätestens im neuen Jahr dann an den Start bekommen, ist dann auch die Kurzzeitparkplätze etwas genauer zu betrachten. Und da werden wir neben eben der Belegung online auch erstmals jetzt ein interaktives Display erstmal am Kitchen-Tor installieren, wo wir auch dann transparent schon in der Anfahrt zum Tor signalisieren, okay, aktuell sind leider wirklich alle Parkplätze belegt. Wenn du jetzt noch vor dem Tor abfährst, haben wir sicherlich im Parkhaus noch was frei. Das sieht ja meistens ganz gut aus. Und dann spart sich praktisch der Bürger da auch, sag ich mal, den Umweg durchs Karree. Denn tatsächlich wollen viele Bürger natürlich präferiert oberirdisch parken. Das ist auch, glaube ich, nachvollziehbar. Aber dieser Parksuchverkehr ist in manchen Bereichen der Stadt natürlich relativ ausgeprägt. Und in den Fällen, wo tatsächlich alles schon belegt ist, sinnlos. Und deswegen haben wir jetzt da auch nochmal mit Parksensoren eben nachgearbeitet und werden da im nächsten Jahr, denke ich, auch nochmal das eine oder andere an den Start bringen.
Was sind das für Sensoren? Sind das Kameras, die Parkplätze kontrollieren oder wie funktioniert das?
Ja, also da gibt es mittlerweile tatsächlich auch relativ spannende Applikationen. Bei uns sind das tatsächlich Einzelsensoren in den meisten Fällen. Die sind relativ unscheinbar und auch in den Boden eingelassen, damit im Winter auch unsere Räumfahrzeuge da unbeschadet drüber können. Wenn man nicht genau danach guckt, sieht man sie vielleicht gar nicht. Und die messen das tatsächlich auf verschiedene Art und Weise. Das heißt, die können sogar erkennen, ob das jetzt ein Auto ist, das da auf dem Parkplatz draufsteht und gegebenenfalls sogar ein Stück weit welches Auto. Und die erkennen dann auch relativ schnell, okay, auf dem Parkplatz ist jetzt gerade jemand draufgefahren oder ist jetzt auch gerade jemand runtergefahren. Und dann melden die das zurück in unser Rechenzentrum. Da wird die Information verarbeitet und dann zum Beispiel auch online angezeigt oder das Display umgeschaltet. Es gibt aber zum Beispiel auch für Parkplätze dann diese klassische Draufsicht mit der Kamera, ne? Ist dann natürlich ein bisschen effizienter. Wenn ich jetzt zum Beispiel am Anger, bevor ich da 200 Parksensoren ausbringe, gucke ich einfach einmal von oben drauf, dann sieht er auch, okay, da steht ein Auto, da steht ein Bus. Wer schon mal einkaufen war, der kennt das wahrscheinlich auch. Da gibt es heute ganz clevere Technologien.
Gibt es denn da so ein Projekt, wo du sagst, da ist Coburg besonders geeignet oder was ihr euch noch auf die Fahnen geschrieben habt, jetzt außer die Sache mit den Bäumen im nächsten Jahr?
Ja, also wir wollen da jetzt wirklich sehr flächendeckend durchstarten mit diesem Thema. Es gibt im Endeffekt zwei Schwerpunkte, die wir uns da gesetzt haben. Das eine Thema auch verbunden, sage ich jetzt mal, mit den Anstrengungen unserer anderen Bereiche in der Stadt, sind eben nachhaltige Quartiere, weil man eben auch mit intelligenter Steuerung, mit Sanierungsbestrebungen, mit Umrüstung da tatsächlich sehr große Effizienzgewinne dann auch herstellen kann, die sich natürlich immer zweimal lohnen. Einmal natürlich für den Klimaschutz und dann aber auch im Geldbeutel von den Menschen vor Ort, wenn das jetzt zum Beispiel ein Eigenheim ist oder auch natürlich, wenn jemand zur Miete wohnt, aber natürlich auch in den städtischen Gebäuden an sich. Das heißt, wir wollen da auch sehr stark eben auf diese Thematik gucken, wann amortisieren sich solche Lösungen dann auch, also wann ist der Break-Even erreicht, wann sind die Investitionen wieder reingekommen in den städtischen Geldbeutel. Und das andere, was wir uns natürlich sehr genau anschauen werden, ist, dass wir nochmal genau schauen, wo sind die Synergien in der Stadt? Also wie können die verschiedenen Beteiligungen der Stadt Coburg, Töchter der Stadt Coburg, von der Wohnbau über SÜK und ZEP diese Technologien miteinander nutzen? Denn bei Smart City, das ist dann der Smart Part von der ganzen Geschichte, geht es natürlich auch darum, mehrere dieser Techniken miteinander zu vernetzen, um dann einen noch größeren Mehrwert daraus zu bekommen. Das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt.
Ja.
Genau, deswegen erkläre ich das mal. Ne? Also wenn natürlich die Heizungssteuerung in einem Gebäude mehr Informationen bekommt, kann die etwas besser den Energieverbrauch des Hauses steuern. Das wiederum wirkt sich natürlich aus für den ganzen auf den ganzen Energieverbrauch dieses Quartiers. Da kann man natürlich mit Sensorik relativ viel machen. Setzt natürlich aber auch voraus, dass man das relativ groß denkt. Und immer wenn man etwas groß denkt, muss man natürlich auch sicherstellen, dass alle mitziehen. Und da wollen wir jetzt wieder verstärkt ins Gespräch gehen und da hoffen wir natürlich auch, dass wir da im Konzern Stadt Coburg eine ganze Menge bewegen können.
Es geht auch mal darum, welche Daten kriegt man rein und was macht man dann damit?
Genau. Also
Beispiel, es hängen jetzt seit 2 Jahren hängen die Klimasensoren, wo Luftfeuchtigkeit und Temperatur gemessen wird. Was kann man denn damit anstellen?
Relativ viel. Deswegen haben sich auch schon relativ viele Leute für diese Daten interessiert. Natürlich benutzen wir die selber, auch zum Beispiel im Rahmen unseres integrierten Stadtklimakonzeptes. Es gibt ja nicht nur diese Erderwärmung oder diesen Klimawandel, der sich, sage ich jetzt mal, weltweit abspielt, sondern oftmals spielt er sich ja auch ganz konkret in bestimmten Hitzezonen ab. Ne? Und da sind Innenstädte natürlich auch ein bisschen anfällig für, gerade wenn da eben historisch gesehen relativ viel versiegelt ist und da geht die Stadt ja ganz gezielt ran. Und da ist es natürlich auch interessant, mal ein Netz über die Stadt zu legen, um mal zu gucken, wie wärmt sich die Stadt an verschiedenen Punkten tatsächlich denn in Messwerten auf. Und das haben nicht nur wir erkannt, sondern auch die Hochschule interessiert sich für diese Daten und da werden aktuell eben Masterarbeiten zugeschrieben, die mit diesen Daten arbeiten und Klimamodellen arbeiten. Und auch der Deutsche Wetterdienst hat schon gesagt, das ist ja ein interessantes Netzwerk, das ihr da habt, allein schon von der Menge an Sensoren. Und wir werden deswegen jetzt künftig auch regelmäßig diese Daten an den Deutschen Wetterdienst weitergeben, damit die praktisch auch in ihren großen Datenauswertungen mit berücksichtigen können.
Was mir zum Beispiel jetzt einfällt, ist Fahrzeuge, die in der ganzen Stadt und die jede Straße eigentlich in der Stadt erreichen, Müllabfuhr, kann man sicherlich auch, keine Ahnung, eine Kamera anbringen, um nochmal zu gucken, wie gut die Straßen sind, wie die sich entwickeln, wo vielleicht jetzt gerade bei der Winterzeit mehr geräumt werden muss.
Ja.
Also Ideen gibt es, glaube ich, viele.
Gibt es so viele tolle Ideen. Einige davon hast du jetzt auch schon genannt. Man kann zum Beispiel auch intelligenter bewässern mit Sensorik. Man kann relativ einfach mit Flotten, die sowieso unterwegs sind, von Müllabfuhrautos über Bussen und so weiter, Daten ermitteln. Das geht so weit, dass eben über den Straßenzustand oder auch über Untermessungen in die Bodentiefe rein, zum Beispiel auch was zu Leitungsqualitäten oder Ausfallrisiken gesagt werden kann. Es gibt natürlich auch diese anderen Bereiche, wo man auch sagen kann, da sparen wir zukünftig vielleicht ein bisschen Arbeit ein oder da gehen wir ein bisschen schonender mit Ressourcen um. Muss jetzt der Rasen heute, der große Rasen auf der Sportfläche, muss der heute gewässert werden oder ist der eigentlich noch feucht genug? Oder eben die Frage, muss ich jetzt immer die gesamte Tour fahren mit der Müllabfuhr oder sind nur bestimmte öffentliche Mülltonnen in der Stadt am Überquellen? Also da kann man auch wieder 2 Sachen machen. Man fährt nicht Mülltonnen an, die nicht geleert werden müssen und man fährt vielleicht die, die früher vielleicht zu wenig geleert wurden, einfach ein bisschen öfter an. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten in fast allen Bereichen der Stadt und da muss man natürlich auch irgendwann mal ein bisschen aussuchen, wo man da seine Schwerpunkte setzt. Ne?
Und das waren ja jetzt alles noch Konzepte, die nicht zwingend KI erfordern.
Ja.
Das kommt ja jetzt dann als nächstes großes Kapitel eigentlich noch obendrauf. Wie weit ist denn da die Stadt Coburg? Wie viel KI steckt schon drin?
Ziemlich viel. Also auch da sind wir ganz vorne mit dabei, haben dieses Thema relativ früh begonnen zu bearbeiten, sind deswegen jetzt eine der ersten Städte, die tatsächlich dann auch die rechtlichen Voraussetzungen schon geschaffen hat. Denn wie immer in der Verwaltung, bevor es mit der KI losgehen kann, muss ein bisschen was an Grundvoraussetzungen geschaffen werden. Das haben wir alles jetzt schon hinter uns. Das heißt, bei uns geht das jetzt in die ersten Piloten rein. Und wir fangen jetzt sehr intensiv an, auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Thema zu sensibilisieren, mitzunehmen und dann auch zu versuchen, in den einzelnen Bereichen mit den Mitarbeitern zusammen eben Anwendungsfälle für KI, Prozessumstellungen auf KI eben zu pilotieren.
Hast du da so ein konkretes Beispiel?
Genau, also ganz konkret sind wir aktuell zum Beispiel in unserer Ausländerbehörde unterwegs, um die Akten, das Studieren von Akten mal mit KI anzugehen, unterstützend natürlich. Das heißt, es geht bei uns aktuell meistens in diesen Anwendungsfällen darum, dass ein Sachbearbeiter in seiner täglichen Arbeit unterstützt wird, nicht, dass die KI die Entscheidung fällt am Ende des Tages, denn da gibt es aktuell schon auch noch Limitierungen, was jetzt mal den Einsatz von KI betrifft. Aber bevor ich mir so eine 1000-Seiten-Akte schnappe, ne, ist da natürlich eine Menge Zeit mit verbunden, die ich investieren muss, um mir einen Überblick zu verschaffen über einen Fall, in den ich mich neu einarbeite. Und da kann KI natürlich unterstützen, im Extrahieren von Daten, in der Analyse von Dokumenten, im Zusammenfassen von Sachverhalten und natürlich auch in der Aufgliederung von bestimmten Themen. Weil manchmal müssen wir ja ganz bestimmte Sachen abprüfen. Und das ist das Gute in der Verwaltung. Bei uns ist alles oft sehr strukturiert, sehr reglementiert.
Also wenn Fall A, B und C eintritt, dann folgt D.
Genau, so einfach könnte es manchmal sein, aber auch, sag mal, die Gesetzestexte müssen ja ganz genau beachtet und manchmal auch abgewogen werden. Und da kann KI natürlich mit dem entsprechenden Training und mit dem entsprechenden Background dann schon ein Stück weit unterstützen. Und wir machen das zum Beispiel auch so, dass dann eben zum Beispiel in der Zusammenfassung auch die entsprechenden Sprungstellen schon eingebaut sind in der Akte, um zu gucken, hat die KI das richtig erkannt? Ist das richtig zusammengefasst worden? Möchte ich das nochmal genauer angucken, nachbetrachten? Also Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ne?
Also der obligatorische Korrekturfehler, den Lehrer schon mal eingebaut haben,
ja,
wenn im Arbeitsblatt was falsch war.
Genau, also es ist aktuell eben unterstützend bei uns im Einsatz. Allerdings, so was ich jetzt die ersten Rückmeldungen, die ich bekommen habe, schon in einem sehr erheblichen Ausmaß. Und wir sind eigentlich ständig dabei, uns neue Bereiche anzugucken. Auch das Thema Protokollierung und Protokollerstellung werden wir uns jetzt relativ schnell mal KI unterstützt angucken. Und dann wollen wir natürlich diese Piloten, die wir aktuell in einzelnen Bereichen uns angucken, natürlich auch sehr strukturiert auf andere Bereiche dann übertragen.
Das war jetzt im internen Bereich. Ich kann mir vorstellen, im externen Bereich gibt es da auch was, weil so die klassische Auskunftsanfrage mit, ich möchte ein Haus dort bauen, worauf muss ich denn da achten? Ja. Die Auskunft könnte auch von einer Maschine kommen.
Absolut. Und auch an diesen Sachen sind wir dran und eigentlich schon im internen Beta-Test. Also das, was, glaube ich, jetzt die viele auch schon von anderen Service-Anbietern kennen, dass man auf der Webseite einen Chatbot hat, dass man vielleicht auch mal telefonisch mit einer KI spricht zuerst oder eben, dass wir zukünftig vielleicht auch mehr mit interaktiven Anwendungen in der Präsenz arbeiten. Das heißt, dass ich auch beim Ankommen im Amt etwas vielleicht mit einem Self-Service-Terminal machen kann, der mit mir erstmal so die wichtigsten Dinge klärt, zum Beispiel, ob ich alle Unterlagen dabei habe, ob die Unterlagen auch alle die sind, die ich für diesen jeweiligen Verwaltungsvorgang brauche. Das sind Themen, die wir aktuell schon in der Entwicklung haben und die teilweise bei uns intern schon sehr akribisch geprüft werden, ob die auch alle, ob die Auskünfte dann auch passen, ne, die der Chatbot dann zum Beispiel gibt. Und wir hoffen uns da natürlich auch viel Erleichterung im Behördendschungel. Denn der Fakt ist ja, wir haben so viele Dienstleistungen im Angebot, dass es beim Besuchen unserer Website auch immer ein bisschen schwierig ist, alle Leute abzuholen. Und da kann natürlich so eine KI auch sehr stark unterstützen, den Bürger erstens einmal in die richtige Richtung zu weisen, also zu sagen, wo muss ich denn eigentlich hin mit meinem Anliegen heute und dann natürlich auch relativ schnell und relativ einfach in der Sprache, die der Bürger versteht, dann auch mal zusammenzufassen, was da benötigt wird.
Das klingt, als hast du und dein Team noch viel zu tun.
Absolut. Also wir können uns nicht beklagen. Und das ist ja auch immer so ein bisschen so eine, sag ich mal, philosophische Frage. Hört die Digitalisierung irgendwann auf? Da bin ich eigentlich auch immer relativ optimistisch, sage ich jetzt mal, was die Jahre angeht, die ich hier noch benötigt werde, weil es ist ja im Endeffekt auch eine Fortführung von dem, was die Stadtverwaltung schon, sag ich mal, vor 20, 30 Jahren angegangen ist, als hier die ersten Schreibmaschinen durch einen PC und dann auch mit E-Mail praktisch ersetzt wurden.
Da gleich mal kurz die Frage, wann hast du dein letztes Fax geschickt?
Ja, auf die Frage habe ich ja gewartet. Das ist ja so immer das Sinnbild für die deutsche Digitalisierung, ne? Das gute alte Faxgerät. Also das ist schon ganz, ganz lange her und da kann ich auch, glaube ich, für die ganze Stadtverwaltung sprechen. Also das ist in gewisser Weise, glaube ich, schon doch auch in vielen, vielen Behörden heutzutage eher Mythos als Realität.
Dass und wir wirklich und wenn, dann kommt das Fax auch am Computer an.
Das Fax kommt auf jeden Fall am Computer an. Die Faxgeräte sind auf jeden Fall weg. Aber auch Fax als Übertragungstechnik spielt bei uns eigentlich keine Rolle mehr. Da haben wir wirklich viele andere Möglichkeiten. Und da weint, dem weint auch keiner eine Träne nach. Aber um nochmal auf diese Thematik zurückzukommen. Also auch die Kollegen, die wir eben damals eingestellt haben, um uns ins Computerzeitalter zu bringen, die sind alle noch da. Weil natürlich, wenn die Prozesse erstmal digitalisiert sind, dann geht es natürlich darum, sie weiterzuentwickeln, sie in gewisser Weise auch am Laufen zu halten. Und ich denke, deswegen werden wir noch lange zu tun haben.
Wie ging denn das damals los? Ich weiß, wir haben vor 2 Jahren, 3 Jahren als ich hier angefangen habe, kurz danach ist, ja, die, neue Homepage, ist die neue Homepage gekommen, 2022 war das. Könnt ihr jetzt selbst ausrechnen, wie lange das her ist. Davor gab es auch eine. Vor dir gab es auch eine.
Absolut, also ich bin jetzt mittlerweile 10 Jahre in Coburg angekommen, sowohl in der Stadt als auch in der Stadtverwaltung. Und lange vor mir hatte die Stadt Coburg schon eine Homepage. Wir sind also auch da, sage ich jetzt mal, sehr früh mit dieser Thematik gestartet und haben uns im Internet platziert. Und das ist tatsächlich auch eine relativ interessante Geschichte. Man hat sofort gemerkt, dass sich da was verändert, weil in den Anfangszeiten sind dann tatsächlich relativ schnell bei der Stadt dann auch die ersten E-Mails, damals natürlich noch größtenteils aus dem Ausland, weil auch in Deutschland hatten noch nicht so viele dieses Internet. Sind dann die ersten E-Mails eingegangen und die waren dann teilweise auch mal für die Coburger Unternehmen. Da waren Bestellungen dabei von großen Maschinen. Und damals war es dann tatsächlich noch üblich, dass man die ausgedruckt und dann halt einfach mal bei dem entsprechenden Unternehmen vorbeigefahren hat. Das ist aus meiner Sicht auch niedrigschwellige Wirtschaftsförderung. Auch da sind wir schon immer sehr pragmatisch unterwegs. Aber heutzutage versuchen wir uns natürlich, dieses Ausdrucken zu ersparen. Und glücklicherweise sind ja auch alle Coburger Unternehmen nicht nur mittlerweile per E-Mail erreichbar, sondern auch mit eigenen Präsenzen im Internet unterwegs. Das heißt, bis auf die einen oder anderen, die sich mit der E-Mail mal bei uns verirren, die sich an eine große Versicherung wenden wollen, müssen wir keine Bestellung mehr entgegennehmen.
Dann kannst du die Gelegenheit nochmal nutzen, nochmal einen Wunsch, eine Bitte, einen Aufruf loszuwerden, ob es an die Bevölkerung ist, ob es an die Politik ist, um die Digitalisierung in Coburg weiter voranzubringen.
Ja, an euch alle da draußen. Da kann ich auch vielleicht nochmal sagen, dass wir in der Digitalisierung bisher auch von der Politik immer sehr gut unterstützt wurden. Also das Thema Digitalisierung ist in Coburg hoch aufgehängt. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Anders könnten wir tatsächlich auch unsere Arbeit nicht machen. Aber natürlich würden wir uns wünschen, wenn Sie nicht nur unsere Angebote sehr intensiv nutzen würden, sondern wenn Sie mit uns vielleicht auch mal ins Gespräch kommen bezüglich Dinge, die Sie sich wünschen, oder wenn ein Online-Antrag vielleicht aus Ihrer Sicht auch mal ein bisschen Verbesserungspotenzial hat. Wir sind da, wir sind ansprechbar, wir wünschen uns auch dieses Feedback. Und auch wenn mal irgendwo der Schuh drückt, wenn man mal im eigenen Alltag, jeder hat ja nur bestimmte Berührungspunkte mit der Verwaltung, mal jemand merkt, okay, das könnte doch digitaler sein, melden Sie sich gerne bei uns, wir schauen uns das gerne auch mal an und vielleicht sagen ja auch die Kollegen, okay, da machen wir was. Ne?
Da gibt's auch schon seit Ewigkeiten einen digitalen Weg.
Genau, also
sachscoburg.de.
Genau, unser Mengemelder ist natürlich auch eine Sache, die uns ein großes Anliegen ist. Das heißt, nicht nur in den sozialen Medien rummotzen, sondern gerne auch mal die Stadt auf die Nase stupsen und eben darauf hinweisen, okay, hier stimmt irgendwas nicht, wenn das jetzt der, wie gesagt, der überlaufende Mülleimer ist oder der wild abgelagerte Müll, die ausgefallene Lampe oder ein Verkehrsschild, das vielleicht ein bisschen missverständlich ist, melden Sie sich unter sachscoburg.de oder auch bei einem ganz normalen Verwaltungsanliegen an die info@coburg.de. Wir sind natürlich auch bemüht, unsere Servicequalität über alle Kanäle zu verbessern und wünschen uns da natürlich auch den Kontakt zum Bürger.
Genau, wenn ihr uns was sagt, dann können wir auch was bessern. Wenn ihr es nur am Stammtisch sagt, dann wissen wir es ja nicht.
Genau.
Dann habe ich dich jetzt lang genug aufgehalten, Stefan. Dankeschön und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
Prima, ich komme gerne wieder.
Und da klopfen wir dann ab, wie sich die Smart City Coburg weiterentwickelt hat, wie viele Online-Anträge dazugekommen sind. Und auch ihr könnt ja euren Beitrag dazu leisten. Wenn ihr irgendwas mit der Stadt zu tun haben müsst, wollt, dann guckt doch mal rein, ob vielleicht bei den Bürgerdiensten online es schon genau ein Online-Formular für das gibt, was ihr regeln wollt. Dann schafft ihr das meistens ohne Termin rund um die Uhr. Der Hirsch ist da mal weg.